aber sicher zur Frage der Entrückung. Das ist jetzt das erste Kapitel, wo die Entrückungsfrage anspricht. Ich lese uns das ganze Kapitel, Offenbarung 10. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, begleitet mit einer Wolke. Und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimme vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, schreibe diese Dinge nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat, und was darin ist, und die Erde, und was darauf ist, und das Meer, und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer, der auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Da sprach zu mir: Nimm es und iss es auf. Es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Munde aber wird es süß sein wie Honig. Ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Wir haben ja gesehen in der Offenbarung, dass der Großteil der Offenbarung des Johannes was völlig anderes ist als das, was wir eigentlich erwartet hatten. Man erwartet ja von diesem Buch, dass man praktisch einen Fahrplan kriegt, so wie es zum Beispiel in den heidnischen Prophetie und Weissagung ist, dass man einfach einen Heilsplan hat, der die Abläufe der Endzeit darlegt. Wir haben ja gesehen, dass der Großteil der Offenbarung eben nicht, ich sage es jetzt einmal so, ein Fahrplan bietet, sondern dass, was ganz anders der Fall ist, dass zuerst Gott seelsorgerlich das Hauptthema dieses Buches abhandelt, dass der Herr Jesus offenbart. Das Zweite ist, was er macht, dass er die gesamte Gemeinde Jesu Christi über die gesamte Gemeindezeit darstellt und ihre Gefahren und die Gefährlichkeit auch für diese letzte Zeit, nämlich die sieben Sendschreiben. Da haben wir ja gesehen, wie er dann zeigt, um was überhaupt kommt, nämlich so, wie man Gott wirklich dient, diese zwei Szenen im Himmel, Offenbarung 4 und 5. Und dann haben wir ja gesehen, wie die apokalyptischen Reiter, wie sie galoppieren. Das heißt, wie diese Weltgeschichte eigentlich ein totales Prinzip ist. Und wie nicht nur die apokalyptischen Reiter Prinzip sind, sondern genauso die Christenverfolgung, genauso das Zorngericht Gottes, das dann über die Erde kommt. Wir haben ja gesehen, wie das praktisch immer in die gleichen Abläufe sich abspielt. Das heißt, die apokalyptischen Reiter sind eigentlich immer da und sie geht immer über diese Erde. Und seit der Auferstehung Jesu ist letzte Zeit, bloß wird es immer stärker, das haben wir gesehen, es wird immer stärker, nimmt immer mehr zu und am Ende der Zeit wird das Ganze total verdichtet. Was auch klar war von der Offenbarung her, dass einfach sehr stark zu unterscheiden ist, ob wir eine Szene haben, die im Himmel sich abspielt, das heißt, ob ich das Ganze aus geistiger Sicht vom Himmel sehe, von den Hintergründen, oder ob die Bibel ganz einfach beschreibt, was hier auf der Erde jetzt passiert. Wir haben dann ja gesehen, wie die sieben Siegelgerichte eigentlich ein Grundprinzip darstellen. Wie da draus kommt, praktisch aus dem letzten Siegel, die sieben Posaunengerichte, und wie diese Posaunengerichte letztendlich konkrete Abläufe sind, die aber auch wieder diese Steigerung in sich haben. Wir hier aber konkrete Gerichte dann sind über diese Menschheit, die sich dann in der Endzeit vollzieht. Aber jetzt ist wieder wichtig, wir haben das letzte Mal ja gesehen, dass der sechste Engel geposaunt hat. Wir hatten hier diese Beschreibung, dass ein Drittel der Menschheit stirbt. Wir hatten hier die Beschreibung der Sünde der Endzeit. Wir hatten hier vor allem auch diese diese Halbrufer, Halbgerichtsperiode. Wir haben ja gesehen, dass die Posaunengerichte keine Zerstörungsgerichte sind, sondern noch Gerichte, wo Gott die Menschen ruft. Praktisch beides. Er ruft sie zur Buße und gleichzeitig ist auch bereits Gericht dabei. Und jetzt kommt nicht die siebte Posaune, wie man es erwartet hätte, sondern jetzt kommt praktisch ein Einschub. Wir haben ja gesehen, das ist auch sehr wichtig, dass die Posaune 5, 6 und 7 im Gegensatz zu den ersten vier Posaunen, die ja reine Rufergerichte waren, dass diese vier, ich sage mal eher noch milde Gerichte, dann abgelöst werden von drei wirklichen Gerichte, die auch im Endeffekt das Zorngericht Gottes und die Strafe in sich haben. Darum sind das die drei Wehe. Das heißt, Posaune 5, 6, 7 ist Wehe 1, 2, 3. Und ich möchte nochmal betonen, es ist nicht umsonst, dass das letzte Wehe die Entrückung ist. Die Entrückung wird für die Nichtgläubigen ein furchtbares Wehe sein, weil die Gnadentür sich schließt. Aber jetzt haben wir einen Einschub. Das heißt, Mitte zwischen der sechste Posaune, zwischen dieser, ich sage mal, Gerichtshandler Gottes an der Welt, wo es zum Weltkrieg kommt, und parallel dazu zu der praktisch letzten Heilshandlung Gottes an seiner Gemeinde, wenn er sie nämlich entrückt, dazwischen haben wir einen Einschub, und zwar zwei ganze Kapitel. Diese zwei Kapitel bereitet die Entrückung vor, und insofern sind sie wichtig, vom Verständnis her. Wenn man es so durchliest, fällt einem eigentlich nicht allzu viel auf. Es sind keine spektakulären Kapitel, zumindest das Zehner nicht, aber trotzdem sind versteckt eigentlich die entscheidenden Dinge drin. Und zwar das Erste, was man sieht, Johannes sagt wieder, ich sah einen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen. Und der war begleitet mit einer Wolke und ein Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Wir haben immer wieder in der Bibel ein Phänomen, vor allem vom Thron Gottes, dass Gott selber seinen Sohn in seinen Ämtern durch Engel darstellen lässt. Das heißt, auch vom Thron Gottes sind diese Cherub, die genau diese vier Seiten der Evangelien und diese vier Ämter Jesu vorschattet. Wir sehen ja dort zum Beispiel einmal das Opfer im Bild eines Kalbes. Wir sehen ein Mensch, Bild für die Menschwerdung. Wir sehen letztendlich auch die Knechtschaft und wir sehen auch der Adler, die Erhöhung, das heißt der Himmlische, das heißt der Sohn Gottes. Und so stellt auch hier die Bibel jetzt zuerst praktisch in einem Engel wiederum die Person Jesu dar. Und zwar zuerst wird vor der Wolke geredet. Und bei Wolke müssen wir zwei, drei Dinge sehen. 1. Korinther 10, 1. Schlüssel das relativ einfach auf. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Die Wolke und Feuersäule, das war die Gegenwart Gottes für dieses Volk. Und hier sehen wir den Engel, er war begleitet mit der Wolke. Und das ist das, was eigentlich im Endeffekt auch das Geheimnis des Christus ist. Gott der Vater ist Geist. Er wohnt im unzugänglichen Licht, wo nie ein Mensch, auch kein anderes Wesen war. Und er ist allein, laut Johannes 1,18, vom Herr Jesus geoffenbart worden. Und in der Person Jesu haben wir die Gegenwart Gottes. Und zwar, das ist auch entscheidend, die Bibel sagt ganz klar, Gott der Vater hat ihm der Heilige Geist nicht nach Maß gegeben. Das heißt, da war die Fülle. Und dort, wo die Person Jesu ist, dort ist der Heilige Geist. Dort ist die Gegenwart Gottes. Dort ist letztendlich die wirkliche Offenbarung Gottes. Und das ist auch das Entscheidende. Warum zum Beispiel im Gegensatz zu den schwärmerischen Linien dort nicht letztendlich die wahre Gegenwart Gottes ist, wo viel vom Heiligen Geist und von Ähnlichem geredet wird, wo von Kraftwirkungen geredet wird, wo spektakuläre Dinge passieren, sondern dort ist immer die Gegenwart Gottes, wo der mit der Wolke umhüllte, wo die wahre Gegenwart Gottes, wo die Shechina ist, und wir dürfen nie vergessen, die Shechina, die Wolke und Feuersäule, setzt sich letztendlich auf den Sühnedeckel. Das heißt, im Allerheiligsten auf diese Goldplatte der Bundeslade. Und die Bibel sagt ganz klar, in Römer 3, 25, das heißt im Griechischen Hilasterion, das gleiche Wort, sagt also ganz klar, der Herr Jesus ist unser Hilasterion, das heißt unser Sühnedeckel, praktisch. Er ist der Sühnedeckel. Und dort ist die Gegenwart Gottes drauf. Und die Wolke und Feuersäule, diese Gegenwart Gottes, die ist auf der Person Jesu. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, er ist die einzige Offenbarung. Und das, warum betont das Gott so in diesem Bild? Es hat wiederum den Hintergrund, dass der Kampf in der Endzeit, das heißt in der Zeit des Endes, vor der Wiederkunft Jesu, nach der Gründung des Staates Israel, bis zu der, ich sage es mal, Entrückung der Gemeinde und dann der sichtbare Wiederkunft kurz danach, man kann streiten, 3,5 oder 7, ja, spielt keine große Rolle, auf jeden Fall kurz danach der sichtbare Wiederkunft, dass diese gesamte Periode letztendlich, die man hier auch die Gemeindezeit nennt, dass die Bibel das die letzte Zeit nennt, das ist eigentlich die nähere, die verengte Endzeit. Das ist die Zeit des Endes. Von Israel bis zur Entrückung oder der sichtbaren Wiederkunft. Das ist die verengte Endzeit. Die Bibel nennt ja die gesamte Gemeindezeit die Zeit des Endes, also alles Endzeit. Das Ende ist gekommen. Mit Jesus Christus redet Gott nicht anders mehr. Es ist das letzte Wort Gottes. Aber dann gibt es eine verengte Endzeit. Das heißt, der allerletzte Abschnitt von 48 bis zu der Wiederkunft Jesu. Und jetzt müssen wir einfach sehen, in dieser Zeit geht der Kampf um die Frage, und das sehen wir jetzt, wenn man rausguckt, wenn man Zeitungen lesen, wenn man zum Beispiel die christlichen Blätter liest, es geht um die Frage, ob der Herr Jesus Christus die alleinige Offenbarung des lebendigen Gottes ist und ob er letztendlich der Einzige ist, der diesen unsichtbaren Gott offenbart oder ob es eine andere Offenbarung gibt. Und in dieser Frage werden sich die Geister scheiden. Wir werden in der Regel nur Probleme kriegen, auch als freie Gemeinde an dieser Frage, nicht an unserer Rechtsform, nicht ob wir fromm sind, ob wir frömmer sind wie die anderen, das wird niemand interessieren, sondern das ist die Frage, die heute auch, sagen wir, die Kirche zerreißt, die heute auch die ganze evangelikale Welt zerreißt. Die Frage, ob Jesus allein zum Heil führt. Und ob jeder Mensch, der Jesus Christus nicht findet, verloren geht, das ist die Frage. Und in dieser Frage werden sich die Geister scheiden. Ob Jesus wirklich der alleinige Weg zu Gott ist, und der die einzige, ich sag's einmal, Offenbarung der Gegenwart Gottes ist. Er ist in die Wolke gehüllt. Dort, wo letztendlich im alten Bund die Wolke war, dort war Gott. Mit dem neuen Bund ist die Wolke die Fülle des Heiligen Geistes in der Person Jesu gegenwärtig. Das ist auch das. Ich möchte es wieder und wieder betonen, was auf dem Berg der Verklärung passiert ist. Da ist durchgeschimmert, da ist durchgescheint. Da hat man es gesehen. Und genau das Gleiche, was jetzt die Offenbarung macht, sie beschreibt es in einem anderen Bild. Ist aber das Gleiche. Sie sagt, hier wird der Engel, der stellt praktisch Jesus Christus dar. Er wird ihrer Wolke gezeigt, umhüllt mit der Wolke. Dort ist die Gegenwart Gottes. Und dann das Nächste, man sieht es auch, wenn man Offenbarung 11, 12 dann liest, da kommen wir dazu, ich möchte das nur mal immer Vorausblick zeigen. Es ist letztendlich so, in diesem Vorausblick werden die zwei Zeugen in der Wolke entrückt. Und die Wolke wird bei der Entrückung nochmal eine Rolle spielen, das werden wir sehen, die Gegenwart Gottes. Warum? Das ist ein Geheimnis. Und zwar, die ganze Frage des Heiligen Geistes ist relativ einfach. Die Bibel sagt ganz klar, der Heilige Geist ist im Alten Bund nur punktuell gegenwärtig. Er ist nur in 4-Personen-Gruppen, er ist nur in der Shechina, in der Wolke und Feuersäule. Er ist im König, Priester, Prophet und im Arbeiter in der Stiftshütte. Aber dann, bei der Entrückung, da wird etwas geschehen. Und zwar, weil der Heilige Geist nur punktuell gegenwärtig war, musste damit das Heil, die Errettung, allgegenwärtig auf diesem Erdball praktisch da war, musste der Heilige Geist über alles Fleisch ausgegossen werden. Das ist am Pfingsten passiert. Der Heilige Geist wie eine Lufthülle über das ganze Fleisch, über alle Menschen ausgegossen. Und jetzt passiert was Entscheidendes. So wie diese Zeuge in der Offenbarung 11 mit der Wolke hinweggenommen werden, so wird die ganze Wolke hinweggenommen. Das heißt, die Gegenwart Gottes, die ja in Jesus Christus durch den Heiligen Geist geschieht, die wird von dieser Erde weggenommen. Das heißt, mit der Entrückung nimmt der Herr Jesus den Heiligen Geist weg von dieser Erde. Der wird weg sein. Dann wird es nur noch sein, wie bei den Heiligen im Alten Testament. Und in dem Moment, wenn der Heilige Geist weggenommen ist, dann muss sich ja noch Israel bei der sichtbaren Wiederkunft alle einen Tag bekehren. Aus dem Grund gibt es noch einmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Das steht unter anderem in Jesaja 32, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über Israel. Wenn er nämlich weggenommen ist, muss er nochmals ausgegossen werden. Das ist Geheimnis. Letztendlich dieser Stufe, die vielleicht auf den ersten Blick verwirrt. Und Joel ist eine Gesamtdarstellung des Kommen des Heiligen Geistes. Und die Wolke wieder die Gegenwart. Drum gehen die zwei Zeuge nachher, wenn sie entrückt werden, das ist auch unsere Entrückung, ist die gleiche, geht hier die Wolke weg. Dann Offenbarung 14,14 zur Wolke. Also ich möchte nochmals betonen, die Bibel zeigt jetzt Bilder. Bilder vom Himmel gesteuert über Heilstatsache. Offenbarung 14,14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der glich einem Menschensohn. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und jetzt wird erklärt, wie er erntet. Und das ist genau das Gleiche. Das ist nichts anderes wie wiederum eine bildliche Darstellung Jesu Christi mit der Wolke. Und immer wenn die Wolke kommt, dann hast du die Gegenwart Gottes, dann hast du die Person Jesu letztendlich geoffenbart. Aber dieser Engel stellt unseren Herrn Jesus noch tiefer dar. Das ist doch jetzt auch interessant. Kurz bevor es zur entscheidenden Schlacht kommt, kurz bevor es zur entscheidenden Heilstatsache kommt, nämlich zu der Entrückung, kurz bevor alles voll, ich sage mal, eskaliert aus heilsgeschichtlicher Sicht, bevor alles nicht mehr aufhaltbar voranstürmt, schiebt Gott nochmals eine Zwischenperiode ein und zeigt den Menschen nochmals, auf was es wirklich ankommt, auf die Person Jesu. Und genauso zeigt er nochmals, praktisch dann im nächsten Kapitel, was Gemeinde, auf was es bei der Gemeinde herkommt. Aber jetzt zeigt er zuerst, auf was es generell herkommt, auf die Person Jesu. Und das Zweite, was hier ist, erstens in der Wolke, die Gegenwart Gottes, und im Zweiten der Regenbogen. Der Regenbogen ist laut Offenbarung 4, Vers 1 vom Thron Gottes. Nach diesem schaute ich, oder ich will es gar nicht lesen, wir können es in Ruhe, haben wir es ja behandelt, oder ich ziehe vielleicht Vers 3 vor, heißt, und der darauf saß, glich in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein und ein Regenbogen war rings um den Thron. Das heißt, vom Thron Gottes ist dieser Regenbogen. Es war ja das Bundeszeichen, dass Gott die Menschheit nicht mehr praktisch wie der Sintflut vernichtet wird, sondern dass er ihnen Gnadeangebot macht. Das war das Entscheidende. Und der Jesus ist der Regenbogen Gottes hat. In Christus ist die Gnade den Menschen angeboten. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich denke, es ist von letzter Bedeutung, dass uns das auch klar ist. Gott letztendlich bietet den Menschen sein Heil an. Und alle andere Lehre, ich möchte es nochmal betonen, ich sage es gerade, weil es mir einmal bewusster wird, wie das so im Unterbewusstsein die Köpfe rumspuckt. Es ist ohne Frage, dass Gott niemand zum Voraus zur Verdammnis erwählt hat. Das heißt, Gott schafft keine Menschen, nur mit dem Zweck, sie in der Hölle unendlich praktisch zu quälen. Diese Lehre, das nennt man der Calvinismus, ist unmoralisch. Die Lehre sagt auch, dass der Jesus nicht für alle Gläubige gestorben ist und nicht für alle Menschen, sondern dass er nur für eine Elite gestorben ist, die Auswahl, nur praktisch für eine kleine Elite. Und dieses Denken kommt von Augustinus, vom Kirchenvater, wurde von Calvin aufgegriffen, wurde von Spurgeon heftig gepredigt und ist relativ stark in englischer, vor allem in die presbyterianische Kirche und vor allem auch sehr stark in die Brüderkreise und da obwohl nicht klassisch, aber sehr stark in Amerika in diesen Kreisen verbreitet gewesen. Die Lehre sagt praktisch, dass eben der Jesus nicht, so wie es der Regelbund ist, ein gesamtes Gebot an die Menschheit stellt, sondern nur für die Erwählten. Es hat immer zu Exzessen geführt in der Kirchengeschichte. Am Schluss haben diese Auserwählten in der Regel, und das ist das Furchtbare, kam es zum Krieg. Das war bei den Hugenotten so, das war bei Cromwell so. Und das Interessante ist, als Cromwell auf dem Totebett liegt, der dann auch nicht davor zurückschreckt hat, zum Beispiel den König hinrichten zu lassen, sagt er am Schluss, mein einziger Trost ist, dass das Heil unverlierbar ist. Das wäre meiner nicht, sondern meiner wäre das Blut Jesu Christi, das mich von meiner vergangenen Sünde gereinigt hat. Also man muss hier aufpassen. Was hier Gott nochmal macht, in der Offenbarung 10, er stellt nochmals heilsgeschichtlich und mit Bildersprache, mit der richtigen Bildersprache, stellt er nochmal die entscheidende Tatsache fest. Nur Heil in Christus. Allgemeines, universelles Heilsgebot an die Menschen. Wenn er dann aus diesen erwählt, das ist Gottes Sache, weil er die Herzen kennt, das ist was anderes, das ist wieder in Ordnung, die Lehre. Aber keine willkürliche Vorherbestimmung. Und er sagt dann als nächstes, außer dem Regenbogen, dem allgemeinen Heilsangebot Gottes, auf seinem Haupt sieht man sein Angesicht wie die Sonne. Und sei allgesucht ist wie die Sonne. Die Bibel sagt in Malachi 3, Vers 20, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er ist letztendlich der, der von Gott her ausersehen ist, den Menschen das Heil zu bringen. Und das sieht man in 2. Korinther 4, Vers 3, da wird zwar die Sonne genannt, aber das aufleuchtet, dort heißt es. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchte, welcher das Ebenbild Gottes ist, den verkündigen wir und nicht uns selbst, dass Jesus Christus der Herr sei. Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Jetzt kommt wieder das Nächste. Der Jesus ist nicht nur die alleinige Gegenwart Gottes in der Wolke. Er ist nicht nur im Regenbogen das alleinige und absolut souveräne Heilsangebot einer Menschheit, sondern er ist gleichzeitig, und das ist genauso wichtig, er ist praktisch die Sonne der Gerechtigkeit. Das heißt, er ist das Angesicht des lebendigen Gottes. Und wenn wir im Alten Testament lesen, man sieht ja manchmal, wie es heißt, suche das Angesicht Gottes, besänftige das Angesicht Gottes, diese ganze alte Prophetie, dann muss uns klar sein. Im Endeffekt meint da die Bibel mit, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das heißt, es ist wieder diese Ausschließlichkeit Jesu, dass man dem Vater nur begegnen kann durch den Sohn. Er ist das Angesicht Gottes. In dem Moment, wenn Gott uns das Angesicht zukehrt und uns in Gnade anzieht, dann steht Jesus vor uns. Das ist das Entscheidende. Das ist totale Christozentrik. Das Nächste, was die Bibel sagt, in diesem kleinen, aber sehr symbolischen Abschnitt, er ist die Gegenwart Gottes, er ist das universelle Heilsangebot Gottes und er ist die Gerechtigkeit Gottes, das heißt das uns zugekehrte Angesicht Gottes in Gnade, wo uns seine Gnade hervorleuchtet, wo wir gerettet werden. Das Vierte, das heißt, die Füße sind wie eine Feuerflamme. Und Feuer ist in der Bibel in der Regel Gericht. 1. Mose 19,24 zeigt Sodom und Gomorra, wo das Gericht dann ausgeführt wurde, wo das umgedreht wurde, wo Feuer vom Himmel fiel. 2. Petrus 3,7, eine weitere Stelle, die einfach diese Symbolsprache wieder in direkte Sprache fasst. Das Wort sagt hier, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch sein Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Wiederum das gleiche. Gericht, Zorngericht, Verderber hängt zusammen mit Feuer. Und hier sieht man seine Füße. Wo steht denn seine Füße? Seine Füße steht auf der Erde. Und das ist wieder entscheidend. Und es interessant ist, wenn man das jetzt nachher genauer ansieht, dann sieht man, dass seine Füße auf zwei Teilen der Erde stehen. Nämlich einmal auf dem Meer und dann einmal auf dem Festland, auf dem Irdisch, auf der Erde. Ich erkläre nachher, was das heißt. Aber zuerst einmal sind seine Füße das, wo mit der Erde Kontakt haben. Und die Erde ist laut 1. Mose 3, Vers 17 verflucht um des Sündenfalles willen. Das heißt, Erde steht für Fluch. Und jetzt haben wir wieder das Entscheidende. Der Herr Jesus ist, wenn er uns das Angesicht zukehrt, wenn man sein Angesicht sucht, wenn man ihn sucht, wenn man Gottes Angesicht in der Person Jesus sucht, dann ist Gnade, dann leuchtet die Gnade hervor. Wenn das aber nicht passiert, sondern wenn die Füße, ich sag's nochmal, im Feuer geglüht uns begegnet, wenn er uns mit den Füßen begegnet, statt mit dem Angesicht, dann bedeutet das gnadenloses Gericht. Die Endzeitgerichte werden durch Jesus Christus ausgeführt werden. Das muss uns klar sein. Er löst diese Zornschalengerichte, er löst diese ganze Gerichte in der Tiefe, wie ein Feldherr, sage ich einmal, löst sie aus. Natürlich kommen sie vom Vater im Himmel, das ist keine Frage. Aber es sind die Gerichte und die haben mit dem Lamm Gottes zu tun. Und wir sehen die Art des Lamm. Es heißt hier, er brüllt wie ein Löwe. Wir wissen aber, dass Offenbarung 4 als Lamm dargestellt wird. Und das ist der alte Spruch, den die alten Brüder immer sagten, und da haben sie absolut recht gehabt. Sie sagte zum Beispiel, du musst dich entscheiden, ob du das Lamm willst oder den Löwe. Ich sage es jetzt mit unserem Bild. Ob du das Angesicht willst oder die Füße. Das Angesicht Gottes bedeutet Gnade, Reinigung durch Jesu Blut, Bekehrung zum Herr Jesus, Friede mit Gott, Erleben mit ihm. Die Füße bedeutet Erleben des Fluches, ohne Gott, ohne Bekehrung, letztendlich ohne, dass man mit dem lebendigen Gott versöhnt ist. Und das Ende ist Gericht auf dieser Erde, die Zornschalengerichte und Gericht in der Ewigkeit der Feuersee. Ist überhaupt keine Frage. Das heißt, wir haben hier mit einer sehr verdichteten Symbolik zu tun, Offenbarung 5. Kann man das nochmal sehen? Ich möchte dazu lesen, Hosea 11, Vers 10. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der wird brüllen wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herkommen. Zitternd wie ein Vogel werden sie aus Ägypten kommen. Das heißt, dieses Brüllen, das hier in Verbindung gebracht mit dieser Offenbarung, bedeutet Gericht. Das heißt, wenn er brüllt wie ein Löwe, dann hast du das Gericht, dann hast du die Füße, dann hast du das Erz. Und wenn man das Lamm Gottes aus Offenbarung 4 und 5, die 5 ist ja die Offenbarung ab Kapitel 5, Vers 1. Wenn man das Lamm Gottes, der Jesus, nicht erlebt, dass ein Lamm mir begegnet, dann wird mir ein Löwe begegnen. Und der Löwe wird brüllen. Und der Löwe wird das Gericht Gottes ausführen. Seine Füße werden sein wie Feuer. Das Feuer des Gerichtes wird von ihm ausgehen, über diesen Erdball kommen. Und das ist von einer sehr dramatischer Bedeutung. Man muss das einfach den Menschen nochmal sagen, es gibt nicht diesen lieben Gott, sondern es gibt bloß einen Gott der Liebe. Und nur wenn man sagt, sich Gottes findet, dann hat man die Gnade. Sobald man diesem Gericht, das von seinen Füßen ausgeht, sobald man dem begegnet, dann wird es schwierig. Also hat der Mensch im Prinzip von seiner Situation her keinerlei Chance. In dem Jeremia 25, Vers 30 wird es nochmal beschrieben. Und zwar, ich lese es jetzt vorfangen, ja? Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen und zu ihnen sagen, der Herr wird von der Höhe herab brüllen, also brüllen wie ein Löwe, und von seiner heiligen Wohnung her seine Stimme erschallen lassen. Er wird laut brüllen über seine Aue hin, ein Lied wie die Kelterträter wird er anstimmen über alle Bewohner der Erde. Es wird passieren. Die Menschen, die das Angesicht Gottes nicht finden, denen wird er mit den Füßen begegnen. Er wird sie letztendlich im Gericht, ich sag's jetzt einmal, zu Boden treten. Es wird ein furchtbares Gericht sein über diese gottlose Welt. Da wird das Feuer des Gerichts von den Füßen des Erlösers ausgehen. Aber es müsste nicht sein. Sie hätte genauso gut sein Angesicht suchen können, hätte gerettet werden können. Das ist von letzter Bedeutung, dass uns das klar ist. Das heißt, bevor es an die Drückung geht, bevor es an die Zornschalengerichte geht, bevor es an die Antichristen geht, bevor der falsche Prophet kommt, bevor das alles ausgelöst wird, bevor es wie eine Lawine über diese Erde kommt, und es wird ausgelöst durch die Entrückung. Das steht in 1. Thessalonicher 4. Abvers 1. Thessalonicher 4, Ende plus 5, 1 und folgende. Dort wird es ausgelöst. Es wird kommen wie eine Lawine. Die Entrückung wird das alles auslösen. Darum zeigt Gott nochmal in dem Kapitel 10, um was es geht. Ich wiederhole es nochmal. Nur Heil in Christus, ein universelles Heilsangebot. Das sein Angesicht ist die einzige Art, wie man Gott begegnen kann. Wenn man ihm nicht begegnet als Lamm, dann wird er uns begegnen als Löwe, als der Löwe von Juda. Und er steht mit seinen Füßen wie Feuersäule, steht er auf dieser Erde. Und zwar, es ist so, ich könnte es auch vorziehen. Da haben wir gleich das Bild. Und zwar, er steht einmal auf dem Meer, das ist laut Offenbarung 17, Vers 15, das Völkermeer in der Offenbarung. Das heißt, er steht auf dem Meer bei den Heiden. Das heißt, seine Füße, das Gericht trifft die Heide. Und er steht auf der Erde. Und Israel sagt selber von sich, Eres Israel. Israel steht in der biblischen Prophetie, das sehen wir im Jesaja 1, haben wir das letzte Mal ja gesehen, steht für, oder Erde steht für Israel. Das heißt, er steht mit seinen zwei Füßen zuerst auf der Erde, das heißt auf dem Festland. Und zwar, das wird symbolisiert durch Israel. Das heißt, das Gericht beginnt im Hause Gottes, hat in Israel angefangen, und er steht zum anderen, bei ihm muss man sagen, er steht gleichzeitig eigentlich von daher, er steht mit dem anderen Fuß, steht er im Meer. Das heißt, die Völker, er wird beide richten, und das ist entscheidend, er wird Israel richten und er wird die Heiden richten. Das heißt, das Gericht Gottes wird beide gleich treffen, und zwar alles, was gottlos ist, hat der Zorn Gottes verdient, laut Römer 1, Vers 18. Und insofern wird er das ungläubige Israel, diese zwei Drittel richten, wird gleichzeitig die Menschheit richten. Dort wird in dem Fall, das ist auch interessant, wie er ärmster ist zum Volk Gottes, dort wird er zwei Drittel sterben. Und bei der Menschheit wird bloß ein Drittel sterben. Das ist interessant. Wie er sein Volk, das sei Offenbarung, hat viel härter richtet. Und genauso wird es dann auch sein, wenn wir zur Offenbarung 11 kommen, der Vorhof, das Drittel der Gemeinde wird hinausgeworfen. Bei Israel zwei Drittel, bei der Gemeinde aus der Heide ein Drittel. Und auch die Strafe über die Heide ist ein Drittel. Also man sieht, wie es Gott genau umkehrt, wie er sein auserwähltes Volk hier auch stärker die Verantwortung nimmt. Und er hat hier ein Büchlein in seiner Hand. Ein offenes Büchlein, das heißt, es ist geoffenbart, das ist ja das, was die Offenbarung sagt, Hüllen hinwegnehmen, es ist geoffenbart. Und wenn man das einmal anguckt, dieses Büchlein, das ja dann beschrieben wird, das am Schluss von unserem Kapitel süß-sauer ist, das treffen wir wieder in Hesekiel 2, Vers 8 bis 3, Hesekiel 2, 8 bis 3, 9 praktisch. Also übergreifend über das Kapitel. Und zwar, ich lese uns. Du aber Menschensohn, höre, was ich dir sage, und sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Tue deinen Mund auf, iss, was ich dir gebe. Da schaute ich und siehe, eine Hand war gegen mich ausgestreckt, und siehe, sie hielt eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war vorn und hinten beschrieben, und es waren darauf geschrieben, Klagen, Seufzer und Wehe. Da sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du hier vorfindest, iss diese Rolle. Geh hin, rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir jene Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, speise deinen Leib und fülle deine Eingeweide mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Da sprach er zu mir, Menschensohn, geh hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Und dann Vers 7 kommt das vernichtende Gericht. Israel wird nicht auf dich hören wollen. Das heißt, wir haben den gleichen Vorgang. Und hier ist jetzt noch was Zweites beschrieben. Er sagt praktisch, es wird in deinem Munde süß sein. Das heißt, es wird eine ähnliche Botschaft sein, wie das, was hier Israel verkündet wurde. Es wird aber im Bauche, wird es bitter werden. Also ich ziehe jetzt einmal den Schluss vor. Es wird bitter werden. Und Bauch steht laut Philipper 3,20 für Gericht über das Eigenleben, für Fleisch, für Menschliches. Das heißt, hier beginnt Gott, der Mensch ist ein Egoismus, zu richten. Und das ist das, was das Ganze symbolisiert. Wo kommt es her? Vom Honig. Honig ist in der Bibel in der Regel ein Bild für das Wort Gottes. Er sagt, wenn du, wo du Honig gegessen hast, du kriegst leuchtende Augen. Das heißt, Honig steht symbolisch für das Wort Gottes. Und zwar für die Wirkung des Wortes Gottes. Gut. Der Löwe haben wir gesehen. Das heißt hier, die Stimme, die brüllt wie ein Löwe, wie ihr gesagt, ist der Löwe im Gericht, aber es ist noch was Zweites, und zwar Amos 3, Vers 8. Und zwar in der Regel hat Gott das alles vorher geprophezeit. Dort heißt es, nein, Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Das heißt, er sagt hier nochmal ganz klar, das Gericht Gottes kommt nie ansatzlos. Sondern das Gericht Gottes kommt in der Regel immer prophetisch vor Gott her angekündigt. Das heißt, es ist ein prophetisches Wort in der Bibel vorher ganz klar angekündigt. Und Gott straft die Sünde. Wir wissen ganz genau, dass mit dem Eisetzer dieser erste Posaunengerichte, dieser erste vier, auch die nächste Zorngerichte kommen werden, nämlich die drei Wehe. Das hat Gott ganz klar angekündigt. Er wird diese vier Sünde, die wir das letzte Mal ja auch gesehen haben, er wird diese vier Sünde an dieser Menschheit richten, und zwar aktiv, nicht passiv, sondern aktiv. Jetzt müssen wir ganz nüchtern sehen. Hier ist der Löwe von Juda, der die Welt richten wird. Und das Nächste, was jetzt Schrift sagt, er brüllt. Also nochmal, ich wiederhole es nochmal. Zuerst wird Jesus Christus geoffenbart, dann sehen wir, wie er als Richter auftritt. Wie er der rechte Fuß ins Völkermeer setzt, um die Heide zu richten, wie er der linke Fuß auf Israel setzt, um Israel zu richten. Das heißt, diese Gerichte, die er hier ankündigt, symbolisch, betreffen sowohl Israel wie die Menschheit. Beide müssen gerichtet werden. Bei der Menschheit stirbt ein Drittel, bei Israel stirbt zwei Drittel. Die Gemeinde Jesu ist der Vertreter des Heils aus Israel und aus der Gemeinde, das heißt aus den Heiden. Die Gemeinde ist aus beide genommen, aus der Heide und aus Israel. Und die zusammen werden ebenfalls gerichtet in 11. Und dort wiederum setzt Gott den Maßstab an, in dem ein Drittel, nämlich der Vorhof, weggeworfen wird. Also hier sieht man, wie Gott das Gericht auch symbolisch darstellt. Aber hier der Löwe brüllt, das heißt, das Gericht Gottes ist da. Und jetzt kommt etwas, und das ist von ganz großer Bedeutung. Es heißt in Vers 3, er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimme vernehmen. Das heißt, es hat hier Gerichte, dass es der Löwe macht, nachdem er sich als der, in dem Fall als der Richter geoffenbart hat, zeigt da, dass es sich hier um Gerichte handelt, nämlich Donnergerichte. Und als die sieben Donner ihre Stimme hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben, da hörte ich, er sieht jetzt nichts mehr, das heißt, er hört jetzt nur noch, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Und zwar, es gibt etwas in dem gesamten Ablauf der näheren Endzeit, in diesem Endzeitablauf, das wir nicht wissen, das wir auch nie wissen werden. Vielleicht offenbart uns Gott einmal in der Ewigkeit, das wir aber hier auf Erden nie wissen werden. Das heißt, es gibt vor Gott sieben Gerichte, von denen niemand weiß, letztendlich, was passiert. Und diese sieben Gerichte betreffen sowohl Israel als auch die Heide. Wir haben uns oft überlegt, was könnten die Gerichte sein? Es ist vergebliche Liebesmühe, weil der Herr wird es uns nicht zeigen. Das heißt, es werden Gerichte geschehen. Und das möchte ich ausdrücklich betonen, die nicht in diesen Endzeitablauf, wie wir ihn von den Amerikanern gewohnt waren, wie uns Herr Lindsay als erster dargelegt hat, wie es aber nicht abgelaufen ist, das wissen wir ja zwischenzeitlich, weil ja genügend Jahre drüber gegangen sind. Das heißt, hier haben wir eine Darstellung von Gott her, die betont, dass es Gerichte gibt, die wir nicht wissen. Das heißt, es gibt hier Endzeitgerichte, die niemand weiß. Und hinter diesen Gerichten steht Gott selber, der die über diese Erde gehen lässt. Und sie werden dann Israel geschehen. Man muss es auch sehen, wenn jetzt hier diese schlimme Sache passiert, diese Intifada und diese ganzen Dinge, natürlich sind es die Gegner. Aber ein Teil lässt Gott zu, auch als Gericht. Und dann wiederum, was passiert bei uns? Bei uns sind ja, gibt sich ein solche die Klinke in die Hand. Das heißt, hier wird wieder einiges passieren, und ich bin mir nicht sicher, ob kriegerisch schon alles hier zur Ruhe gekommen ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Offenbarung 9 mit diesem Weltkrieg. Das heißt, aber wir wissen es nicht. Also können wir gar nichts berechnen. Das ist das Problem. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen überhaupt nicht, ob das chronologisch zu sehen ist. Und zwar, weil das wieder eine Sicht aus dem Himmel ist. Wäre das jetzt hier auf der Erde, so wie die Offenbarung 9, da könnte man sagen, anschließend an diesen Weltkrieg kommt der Rest. Das wissen wir aber nicht. Wir wissen auch nicht, wie das Verhältnis von diesem Donner zu dem weltkriegischen Offenbarung 9, zu diesen ganzen Dingen. Wir wissen nicht, wie die ganze Übergangsphase, weil diese Übergangsphase, die sieben Donner, leitet die Entrückung ein. Das wissen wir nicht. Das heißt, vor der Entrückung wird alles so durcheinander sein, von dem, was geschieht auf dieser Erde, dass niemand berechnen kann. Und insofern wird die Entrückung eine ungeheure Überraschung sein. Und die Bibel sagt ja, die Gläubigen schlafen großteils ein. Es wird niemand mit der Entrückung rechnen, wenn sie kommt. Da bin ich überzeugt. Sondern die wird so überfallartig kommen, mittendrin im Szenario, weltpolitisch und auch Israel betreffend und auch die Gemeinde betreffend, wo keiner mit der Entrückung rechnet. Und das ist gewährleistet durch die sieben Donner. Das heißt, wir haben hier letztendlich eigentlich keine Chance. Lest dazu 1. Samuel 7,10. Also keine Chance zur Berechnung, dass er mich richtig versteht. Natürlich haben wir Chance. Und während Samuel das Brandopfer darbrachte, näherten sich die Philister zum Streit wider Israel. Aber in demselben Tage donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme wieder die Philister und verwirrte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Man sieht hier, wie Gott, ich wollte nur noch mal darstellen, wie Gott den Donner auch einsetzt, als seine Stimme, als sein Handler, als sein Gerichtshandler an Völkern. Und ich möchte nochmal betonen, dieses Donnergericht betrifft Israel und die Heide. Beides wird in Israel Schlimmes passieren und bei den Heiden, bei beiden. Aus dem Grund steht er nämlich einmal auf dem Meer und das andere Mal auf der Erde. Das ist überhaupt keine Frage. Aber beide haben jemand, der mit seinen Gerichtsoffenbarungen über ihnen steht. Sie könnten beide das Angesicht Gottes suchen und dann wird nichts passieren. Also ich möchte nochmal betonen, dieses universelle Heilsangebot auch bei Israel, das ist vorhanden und zwar glasklar. Und jetzt müssen wir einfach sehen, diese Donner, ich möchte es nur zeigen, weil sonst verlieren wir zu viel Zeit. Am Sinai, als Gott sich offenbart hat, war der Donner. Hiob sagt, redet vom Donner und zwar bezüglich vom Aufmerken vom Thron Gottes ist der Donner und als Gericht die Offenbarung 8, Vers 5 eingeleitet wird, wieder der Donner. Donner heißt immer Ankündigung von Gerichten Gottes. In der Regel aus Sinai war Gericht über Sünde, das mosaische Gesetz, praktisch Gerichtsurteil. Und diese Donner sind versiegelt. Und da müssen wir einfach etwas sehen. Die Offenbarung, die ist so, dass sie in etwa dem Daniel entspricht. Daniel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die Zeit des Endes. Dann werden viele darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Das heißt, da ist jetzt etwas, das ist ein Prinzip der Offenbarung. Das heißt, je länger das geht, Gott zeigt uns nur die Grundprinzipien. Das haben wir jetzt gesehen. Wir haben es gesehen, von den apokalyptischen Reiter bis jetzt ist fast alles nur Grundprinzip, wie Gott prinzipiell handelt. Und wir sehen, dass viel von dem, was hier beschrieben wird, passiert. Das sehen wir ja. Wir sehen die Umweltzerstörung, wir haben Tschernobyl gesehen, wir sehen die Kriege, wir sehen das, wie das immer stärker wird, immer mehr zunimmt, dass Gott wirklich ernst macht und so handelt. Und wir wissen, dass bei dem ganzen Handler praktisch ein Schlusspunkt gibt, wo das alles buchstäblich, so wie es die Offenbarung beschreibt, dann auch erfüllt werden wird. Aber er zeigt uns nicht wie und wann, sondern sagt immer bloß das Prinzipielle. Und so ist das Prinzipielle, dass mit jedem Fortschreiten dieser Zeitachse, wenn nämlich die Gerichte geschehen, wir besser verstehen werden. Daniel sagt ganz klar, du wirst es besser verstehen. Das Buch Daniel zeigt uns das. Es wird, je weiter es nach hinten geht, je klarer wird uns das praktisch offenbart. Offenbarung wird, kommt ähnliche Stelle. Ich lese Offenbarung 22,10. Er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Das ist interessant. Die Offenbarung ist nicht versiegelt, sondern nur die Donner. Donner ist der einzige Teil der Offenbarung, wo versiegelt ist. Alles andere ist klar. Das ist das Interessante. Also alles andere ist klar von Gott her. Aber die Donner wissen wir nicht, wir wollen da nicht überlegen, ich wollte da nicht einmal nachdenken, nicht einmal beten, was die Donner sind. Wir werden das nicht erkennen. Aber über den Rest sollen wir beten, über den Rest sollen wir nachdenken, weil der nicht versiegelt ist. Den wird Gott offenbaren. Aber der Rest, keine Chance. Wollen wir nicht probieren. Gut. Dann, wenn wir in Vers 5 und 6 reingeht. Er schwor praktisch bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der die Himmel und alles geschaffen hat. Das sind jetzt typische Schwurformeln. Ich habe die in 5. Mose 32, 40 in Daniel 12, 7. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Genauso Johannes 1, Vers 7, wo nochmal ganz klar betont wird, genauso wie Kolosser 1, Vers 16, dass der Schöpfer dieser Welt der Herr Jesus ist. Ich möchte nur nochmal einen Einschub machen, dass wir die Evolutionslehre richtig beurteilen. Die Evolutionslehre in sich ist ein Produkt aus der untersten Hölle. Und zwar aus dem Grund, weil die Evolution davon ausgeht, dass es keinen Schöpfer gibt. Wenn es keinen Schöpfer gibt und keine punktuelle Schöpfung, dann sind wir nur höher entwickelte Affen. Für mich ist das eine Beleidigung, wenn man das sagt. Und zu Männer sagt, die Evolution stimmt, also du beleidigst mich, du sagst, du bist ein Affe. Ich muss einfach mal sagen, das ist eine Frechheit eigentlich. Wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wir haben wie Gott das Bewusstsein für Gut und Böse, wir können nicht verantwortlich handeln. Wisst ihr, wo nämlich der Knackpunkt ist? Wenn die Evolution stimmt, dann hat es keinen Sündenfall gegeben. Das ist nämlich die Falle. Dann ist nicht Adam und Eva rein erschaffen worden von Gott her, sondern da ist der Affe halt einmal entgleist. Und auf das zielen die ganzen Evolutionäre. Sie wollen beweisen, dass Gott praktisch letztendlich uns nicht richten wird. Und darum ist das so eine teuflische Lehre. So müssen wir es ganz nüchtern sehen. Die Evolution ist aus unterster Hölle. Jesus Christus ist der Schöpfer. Und die Bibel sagt, die Erde wurde geschaffen in 6 Tagen, a 24 Stunden. Das ist überhaupt keine Frage. Ich denke, das muss man nochmal betonen. Wenn die Person Jesu hier so stark betont wird, als der Erlöser, als der Richter, wird auch hier nochmal betont, dass er der Schöpfer ist. Also man sieht ja, wie hier betont wird, um was es geht. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, was heute Abend auch für uns wichtig ist, für das weitere Begreifen der Offenbarung. Und zwar heißt es, in diesem Vers 6 am Ende, nachdem er geschworen hat, also nochmals, Jesus Christus wird als der Erlöser geoffenbart. Es wird letztendlich dann gezeigt, wie das Gericht kommen wird über Israel und die Menschheit. Man sieht, wie es mit sieben Donner verschlüsselt wird, dass es niemand begreifen wird, dass es niemand sehen kann. Und dann sehen wir, wie Gott hier schwört mit seiner üblichen Schwurformel und nochmal betont, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist, dass Gott der Vater durch seinen Sohn das alles geschaffen hat. Und jetzt kommt Endzeit. Jetzt kommt eine klare Aussage. Es heißt, es wird keine Zeit mehr sein. Und das steht im Griechischen Chronos. Das ist ein Chronometer. Eine Uhr. Eine Uhr ist ein Chronometer. Das heißt, das Messen der Zeit. Das ist der alte Ausdruck. Chronometer. Ein Zeitmesser. Meter ist ein Messer und Chronos ist die Zeit. Ein Zeitmesser. Und Chronos meint in der Bibel immer das, was wir unter Zeit verstehen. Minute, Sekunde, Minute, Tag, von mir aus auch Stunde, dann letztendlich Monat, Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert. Es heißt, Chronos heißt in der Bibel immer fortlaufende Zeit. Es gibt ein paralleles Wort dazu, das heißt praktisch Kairos. Und Kairos ist nicht der Zeitstrahl, die fortlaufende Zeit, sondern das ist wie von oben. Bei einem festgesetzten Zeitpunkt fällt der Ereignisfall bei Gottes und schneidet die untere Zeitachse einfach durch. Das heißt, es ist die Stunde Gottes. Darum haben wir oft übersetzt, Zeit und Stunde weiß niemand. Dort steht in der Regel Chronos und Kairos. Das heißt, wörtlich übersetzt, Zeit, also der Zeitstrahl und der Zeitpunkt, wenn Gott nämlich den Zeitstrahl schneidet. Und die Entrückung wird der nächste große Kairos Gottes sei, der nächste große Fixpunkt, dann fällt das Fall bei Gottes und das Heil ist für die Heide vorbei. Das ist das Nächste. Jetzt müssen wir sehen, und hier steht Chronos. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 steht, Zeit und Stunde weiß niemand. Chronos und Kairos. Das heißt, wir können das Jahr nicht berechnen. Das haben die Brüder immer wieder versucht. Es hat einen Bruder gegeben, das war eher ein bisschen, ich sag's mal so, er ist inzwischen beim Herrn, er hat sicher versucht, dem Herrn zu dienen, aber es kam eher unter vielleicht die Kuriosität einreihen. Er hat dann die Entrückung praktisch angedeutet, dass sie wohl sein könnte, an dem und dem Tag. Und es war ausgerechnet sein 65. Geburtstag. Das war dann etwas peinlich fast schon. Also wir brauchen nicht rechnen, das haben sie alle verrechnet bisher. Und zwar aus dem Grund, weil Zeit und Stunde niemand weiß. Aber jetzt haben wir hier Zeit.
Er sagt jetzt hier, die Zeit, die niemand weiß, die hört aus. In Galater 4,4 steht zum Beispiel, als die Zeit erfüllt war, da steht auch Chronos, als die von Gott praktisch vorhergeplante Zeitschiene erreicht war, dann war die Stunde des Erlösers. Und jetzt sagt er hier plötzlich, der Zeitstrahl hört auf. Wir sehen aber, dass der Zeitstrahl hinterher weitergeht. Also kann er nur gemeint sein, dass er nur für eine bestimmte Personengruppe oder nur punktuell aufhört. Was anderes kann gar nicht gemeint sein. Er sagt hier, es wird keine Zeit mehr sein, wenn es manche Brüder nicht glauben konntet, haben sie einfach übersetzt in der Übersetzung, obwohl Chronos da steht, es wird keine Frist mehr sein, zum Beispiel der Elberfelder. Und andere haben übersetzt, es wird kein Zeitverzug mehr sein. Da steht aber Chronos. Es wird keine Zeit mehr sein, einfach. Und warum wird keine Zeit mehr sein? Man kann natürlich Chronos schon mit Frist oder Zeitverzug übersetzen. Bloß die Hauptbedeutung heißt eindeutig praktisch Zeit im Sinne von einem Zeitstrahl. Und jetzt, wenn man das ganz genau liest und ganz langsam liest, dann heißt es, es wird keine Zeit mehr sein, sondern, was ist denn, auf wen bezieht sich das, dass keine Zeit mehr sein wird? Ich glaube, wir sind uns einig, wenn keine Zeit mehr ist, dann heißt das, die Ewigkeit bricht an. Da sind wir uns einig. Wenn die Zeit weg ist, dann bricht die Ewigkeit an. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, das heißt, wenn der letzte Engel posaunt, der, wo jetzt kommt, die Offenbarung 11, wenn der posaunt, dann soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Das heißt, für die Menschen, die das Geheimnis Gottes betrifft, gibt es dann keine Zeit mehr. Wenn nämlich das Geheimnis Gottes vollendet ist, hat für das Geheimnis Gottes die Zeit aufgehört. Und zwar, das ist das, was er seine Propheten als Heilsbotschaft, praktisch als Evangelium verkündet hat. Und jetzt müssen wir, wenn wir wissen wollen, was ist da gemeint, müssen wir das Wort Geheimnis untersuchen. Und zwar das Wort Geheimnis Gottes und das Wort Geheimnis allgemein. Und dann werden wir genau feststellen, was er meint. Aber es ist klar, wenn das Geheimnis Gottes fertig ist, dann hört die Zeit auf. Und zwar für die, wo es betrifft. Er sagt jetzt nicht, es wird keine Zeit mehr sein. Dann wird es auf der ganzen Erde aufhören. Sondern er sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Sondern es wird praktisch das Geheimnis fertig sein. Und wenn das Geheimnis fertig ist, ist für die Menschen, die das Geheimnis betrifft, ist die Zeit vorbei. Wenn wir jetzt das angucken, dann stellen wir etwas fest. Wir haben vorher Amos 3, Vers 7 gelesen, dass Gott Geheimnisse praktisch offenbart. Gott ist bereit, Geheimnisse zu offenbaren. Geheimnis ist nur insofern ein Geheimnis, dass es der Masse nicht bekannt ist. Aber in der Regel offenbart Gott die Geheimnisse seinen Leuten. Zum Beispiel, niemand hat gewusst, dass Sodom und Gomorra durch Feuer und Schwefel zerstört wird. Aber Gott sagt, wie könnte ich Sodom und Gomorra zerstören, ohne es Abraham zu sagen? Ich lese uns dazu 1. Petrus 1, Vers 20. Und zwar, da geht es um Jesus Christus und sein kostbares und teures Blut. Er war zuvor ersehnt vor Grundlegung der Welt, aber wurde geoffenbart in den letzten Zeiten um euretwillen. Das heißt, Gott offenbart, auch die Person Jesu ist eine Offenbarung. Und die ganze biblische Offenbarung des Sohnes Gottes und die Offenbarung selber, die Offenbarung des Johannes, ist wiederum eine Offenbarung in ganz spezieller Weise des Erlösers. Das heißt, Gott offenbart, ist der Normalzustand. Also ich möchte nochmal betonen, ein Geheimnis ist für seine Leute und ist der Normalzustand, dass ein Geheimnis einem Gläubigen nicht unbekannt ist. Sondern seine Gläubiger offenbart Gott die Geheimnisse. Für die ist es kein Geheimnis. Epheser 3, Vers 5. Ich sage euch ein Geheimnis. Und wenn ihr das siehst, 1. Korinther 15, ich sage euch ein Geheimnis. Das sind viele Dinge, wo Gott Geheimnisse sagt. Wenn wir die lesen, haben jemand gewundert, hat gesagt, das ist doch gar kein Geheimnis. Das weiß ich doch. Das ist schon was allgemein Bekanntes. Ja, warum weiß ich das? A, weil ich der Heilige Geist habe, weil ich wieder geboren bin. B, weil ich als Gottes Kind die Bibel lese, darum weiß ich es. Aber jemand, der Heilige Geist nicht hat und der die Bibel nicht liest, der weiß es halt nicht. Und für den ist es ein abgrundtiefes Geheimnis. Das ist der Unterschied. Das heißt, Gott offenbart Geheimnisse. Epheser 3, Vers 4, ich möchte die Stelle mal lesen, um zu sehen, was hier das Wort Gottes und der Heilige Geist im Fall für eine Rolle spielen. Woran ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen könnt, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt, das heißt der dritte Apostel, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in dem Christus durch das Evangelium. Das heißt, die Offenbarung geschieht durch seine Apostel und Propheten. Und wiederum, sie haben es geoffenbart durch die Schrift. Das heißt, die Geheimnisse sind von Gott geoffenbart in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und wir brauchen nur noch Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass wir es verstehen. Aber die Geheimnisse sind eigentlich keine Geheimnisse, sondern die stehen glasklar in der Bibel. Ich brauche bloß Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass ich es verstehe. Das ist alles. Kolosser 4,3. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns seine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Das Geheimnis des Christus ist das entscheidende Geheimnis der Bibel. Das heißt, Christus ist das Geheimnis Gottes, das Gott vor den Äonen, vor den Ewigkeiten praktisch einen Ratschluss hatte mit seinem Sohn, der präexistent war, der vor den Ewigkeiten schon gelebt hat, praktisch diese Menschheit durch seinen Sohn zu erlösen, indem er ihnen Mensch werden lässt, Blut vergießen lässt, ihn aus dem Tod auferstehen lässt und das Ganze dann durch den Heiligen Geist in die Herzen der Menschen gibt. Das war der Ratschluss der Ewigkeit. Und das war das Geheimnis, das ist das Geheimnis des Christus. Und jetzt sagt Paulus, betet, dass das Geheimnis rüberkommt, dass das Geheimnis offenbart wird, dass es die Menschen begreifen. Und deswegen frage ich das, was eine Gemeinde auch beten muss für die Wortverkündigung, dass das Geheimnis des Christus geoffenbart wird. Dass Gott durch seine Gabe, durch seine Kanäle, durch die, wo er das Beruf praktisch offenbaren kann. Und das bittet der Paulus. Das ist wichtig. Ich möchte nochmal betonen, es geht nicht um den Intellekt. Wenn es nur um den Intellekt ging und jemanden zu überreden, ihm es klar zu machen, dann wäre es relativ einfach. Dann könntest du das Evangelium jedem nahebringen, weil es logisch ist in sich. Aber bei Heilsdingen geht es nicht nach der Logik, sondern durch das verdorbte Herz des Menschen. Wir haben ja gesehen, wie das Herz verdorbt ist und vom Teufel infiziert. Und aus dem Grund nimmt es der Mensch nicht an. Und wir haben vorher gelesen, 2. Korinther 4,3. Dass der Teufel die Menschen dann noch verblendet. Nicht Gott verblendet sie, sondern der Teufel. Gott lässt es geschehen und wehrt dem Teufel nicht, weil die Menschen das selber herausfordern. Aber es ist hier eindeutig, der Mensch ist von diesem Geheimnis letztendlich ausgenommen, bis er beginnt, Buße zu tun. Lest einmal Daniel. Daniel hat verstanden, was es mit der Danielschen Jahrwoche, mit diesen letzten 7 Jahren auf sich hat, in der Sekunde, als er begonnen hat, Buße zu tun. Das steht in Daniel 9. Sobald er Buße tut, begreift er. Und sobald der Mensch Buße tut, begreift er. Dann begreift er auch das Wort Gottes. Und dann kommen die Geheimnisse, dann sind sie keine mehr. Weil Epheser 1, Vers 9 sagt, er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Und jetzt erklärt er wieder. Nämlich Jesus Christus als Haupt zu bringen. Das heißt, diesen Erlöser. Das heißt, Gott hat es geoffenbart. Das heißt, der Großteil dieses Geheimnisses ist geoffenbart. Römer 16, 25. Dort sagt er, dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium, und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten, Chronos steht hier, das Grundwort für Zeit, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, jetzt aber offenbar gemacht oder geoffenbart wurde ist durch prophetische Schrift. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, die Offenbarung Gottes geschieht. Sie betrifft in der Regel Jesus Christus und sie betrifft in der Regel das Evangelium und sie ist in der Heiligen Schrift geschehen. Also selbst wenn man das nur wüsste und liest die Stelle der Offenbarung, muss klar sein, das heißt, diese Stelle der Offenbarung, dass keine Zeit mehr sein wird, dass das Geheimnis geschlossen wird, praktisch abgeschlossen ist, muss das Evangelium betreffen, muss Jesus Christus betreffen, das ist keine Frage. 1. Korinther 2, Vers 7 und 10. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Das heißt, vor Grundlegung der Welt hat Gott diese Herrlichkeit praktisch verborgen und hat sie für uns bestimmt, dass sie für uns sei. Und er sagt jetzt ganz klar, es geht um den Herrn der Herrlichkeit, um die Kreuzigung. Vers 10 heißt es dann, uns hat es aber Gott geoffenbart durch seinen Geist. Jetzt haben wir den nächsten Schritt. Also ich stelle jetzt einfach fest, das Geheimnis Gottes betrifft großteils Jesus Christus und das Evangelium. Gott hat es den Menschen geoffenbart, sodass man es begreifen kann. Und zwar hat es geoffenbart in der Heiligen Schrift. Und er hat es geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und wir sehen, dass die Erleuchtung beginnt, so sagt er im Hebräerbrief, die beginnt in der Sekunde, wenn jemand Buße tut. Siehe Daniel. Sobald jemand Buße tut, beginnt er zu begreifen. Dann geht der Schleier weg, dann wird das Geheimnis gelüftet. Und dann ist kein Geheimnis mehr. Aber das Geheimnis Gottes ist in der Schrift und wird durch den Heiligen Geist geoffenbart und betrifft Jesus Christus und betrifft das Heil. Schon mal keine Frage. Und das reden wir. Wenn man Offenbarung 10, Vers 6 und 7 sieht, dass die Zeit aufhört, wenn das Geheimnis vollendet ist. 1. Korinther 4, 1 sagt Bibel, in dem Fall, was Paulus meint über Dienst im Reich Gottes. Er sagt, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Und da steht kein Liturgos, da steht auch kein Diakon, sondern da steht Hyperetas, das ist sowas ähnliches wie ein Bediener, einfach ein Ruderer sei. Er sagt, ich weiß ganz einfach, ich arbeite einfach an diesem Evangelium. Und er sagt, wir sind praktisch Diener, die arbeitet und verwaltet göttliche Geheimnisse. Das heißt, er macht es wieder kund, er lässt es der Gemeinde verkündigen. Und zwar, das müssen wir einfach nüchtern sehen. Für die Gemeinde ist es absolut kein Geheimnis, ich möchte es betonen. Das Geheimnis ist nur Geheimnis für den, der nicht erleuchtet ist vom Heiligen Geist, der nicht gläubig ist, der nicht die Bibel kennt. Aber vor Gott her ist es klar, was Geheimnis ist. Das ist Jesus Christus und sein Heil. Epheser 3, 8 bis 12. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses ist, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat, durch Jesus Christus. Das heißt, er sagt hier wieder ganz klar, es ist so, dass jeder Mensch diese Offenbarung des Geheimnisses erleben kann durch den Heiligen Geist, wenn er nicht Buße tut. Das ist überhaupt keine Frage. Und Paulus sei zielig, dass er die Menschen und zwar alle erleuchten kann. Das ist nicht passiert, das wissen wir, weil der Mensch Widerstand leistet. Es gibt es zwei verschiedene Arten von Geheimnissen. Einmal gibt es die Geheimnisse in der Schrift, die Gottes sind, und dann gibt es die zweite Art der Geheimnisse, die des Teufels sind. Oder die mit dem Teufel zu tun hat. Wenn man jetzt ganz nüchtern betrachtet, also immer mit der Überschrift, was ist in Offenbarung 10, Vers 6 und 7 gemeint? Dass die Zeit aufhört, was ist mit dem Geheimnis, das abgeschlossen wird, mit dem Geheimnis Gottes gemeint? Matthäus 13, Vers 11, das ist das große Kapitel der Gleichnisse. Dort heißt es, er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Luther hat übersetzt des Himmelreichs. Das steht in der Mehrzahl im Grundtext. Also Reich der Himmel ist richtig. Das heißt, das Reich der Himmel ist ein Teil dieses Geheimnisses. Jetzt haben wir vorher gesehen, das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus und das Evangelium. Und dazu gehört der Teil des Geheimnisses, der um den Himmel geht. Dass man in den Himmel kommt. Das Reich der Himmel ist ein Geheimnis. Jetzt haben wir schon drei Teile. Man hat jetzt gesehen, in unserer Bibelstelle, das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus, ist das Evangelium und der Himmel. Jetzt haben wir schon drei Dinge. Das vierte, Kolosser 2, 2. Kolosser ist ja praktisch der Parallelbrief, außer die ethische, also diesem ethischen Block, entspricht er fast exakt dem Epheserbrief. Kolosser 2, 2. damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden, zur Vollerkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Das heißt, das Geheimnis, das Gott geoffenbart ist durch Jesus Christus und er der Erlöser ist, darin liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und das ist wiederum ein Teil des Geheimnisses Gottes. Jetzt seien wir deutlich, es geht bei diesen Geheimnissen Gottes oder bei dem Geheimnis Gottes immer um Jesus Christus, um die Errettung, um den Himmel, um die Offenbarung Gottes durch Christus. Wir haben vorgelesen, Epheser 3, 1 bis 4. Das andere Geheimnis ist, dass die Heide praktisch Miterbe und Miteinverleibte in Christus sind. Das heißt, dass auch Heide gerettet werden. Das gehört auch zu diesem Geheimnis. Das heißt, es sind wiederum Geheimnisse, die Christus betreffen, die Erlösung und der Himmel. Also immer das Gleiche. Epheser 2, 13 bis 22, wenn man das in Ruhe liest, da sagt er ganz klar das Gleiche, dass er praktisch die zwei, Jude und Heide, in Christus zu einem Leib zusammenfasst und dass das letztendlich dieser neue Tempel Gottes ist. Das ist genau das, was Epheser 3 auch beschreibt, das ist eine Parallelstelle. Jetzt haben wir also eine ganz klare Aussage. Jesus Christus ist Geheimnis Gottes, dass er Gott, der Vater, offenbart. Es geht ums Evangelium, es geht um in den Himmel kommen und es geht darum, dass die Heide auch gerettet werden, dass das Heil sich nicht auf Israel begrenzt, sondern dass es auch praktisch zu den Heide geht. 1. Timotheus 3, 9. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Jetzt sagt das Nächste. Er sagt jetzt nicht nur Jesus Christus, ist das gehört zu diesem Geheimnis, die Erlösung, die Errettung, letztendlich, dass man in den Himmel kommt, also das Geheimnis des Himmels, dann, dass die Heide mitgerettet werden, sondern auch, wie man das bekommt, nämlich der Glaube gehört zu diesem Geheimnis. Er sagt hier, das Geheimnis des Glaubens. Der Glaube ist letztendlich ein Geheimnis. Römer 10, 17 heißt praktisch, Glaube kommt aus der Predigt, Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Also aus der Verkündigung kommt es raus, es ist ein Geheimnis. Er ist der Erfinger und der Vollender. Das vierfache Ackerfeld sagt, es ist so, dass wenn das Herzensboden bereitet ist, dann fällt es rein. Es ist ein Geheimnis, man kann es nicht erklären. Wie jemand zum Glauben kommt, ist ein Rätsel. Das ist Gottes Sache. Der Geist oder der Wind weht, wo er will. Du hörst wohl, dass er weht, du spürst es, aber du kannst nicht erklären, wie. Du siehst, dass jemand sich bekehrt, du siehst, dass jemand erweckt wird, aber du weißt nicht, warum. Plötzlich bricht der Tor und ist gerettet. Du kannst es nicht erklären. Das gehört auch zu diesem Geheimnis. Hebräer 11, 1 sagt, das Geheimnis, also praktisch dieser Glaube, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Dann wird es real. Man kann es wörtlich übersetzen, eine Realisierung. Das heißt, Glaube, der real wird, das ist auch dieses Geheimnis. 1. Timotheus 3, 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Es gibt also Geheimnis der Gottseligkeit. Da steht im Griechischen in der Regel das Wort für Gottseligkeit, Eusebia. Und das heißt eigentlich Frömmigkeit. Also früher hätten wir fromm gesagt, heute ist degeneriertes Wort. Es gibt kein neudeutsches Wort dafür, für Gottseligkeit. Gottesfurcht ist zu einseitig und Frömmigkeit ist wieder zu gesalbt. Aber es ist das praktisch Frömmigkeit mit Gottesfurcht, das ist gemeint. Das heißt, er sagt hier, einer kann groß ist das Geheimnis dieser Gottseligkeit. Das heißt, Gottseligkeit ist Geheimnis. Und jetzt denken wir, jetzt kommt der ethische Katalog, was wir tun sollen. Was kommt stattdessen? Gott ist geoffenbart im Fleisch. Das heißt, jetzt kommt der Jesus. Das heißt, jetzt sagt er praktisch, dieses Geheimnis Gottes bezieht sich auch auf die Gottseligkeit. Und die Gottseligkeit, die wahre Frömmigkeit, äußert sich in der Person, nämlich in der Nachfolge Jesu Christi. Jetzt haben wir bis jetzt, was wir bis jetzt untersucht haben, lauter Dinge, die haben nur mit dem Evangelium, mit der Erlösung, mit Jesus Christus zu tun, mit der Gemeinde. 1. Korinther 15, 51. Also Gemeinde jetzt im Sinne von Leib Jesu Christi. Sie, ich sage euch ein Geheimnis, werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, nämlich bei der siebte, die wir vorher gelesen haben, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Damals wieder ein Fakt, eine Tatsache. Hier haben wir wieder ein Geheimnis, das ist der Abschluss praktisch. Der Abschluss des Geheimnisses. Wenn die Gemeinde nämlich entrückt wird, wenn sie zum Herrn Jesus geht, dann ist der Herr Jesus, dann sie steht von Angesicht zu Angesicht, dann gibt es kein Glaube mehr, dann ist Glaube zum Schauer geworden. Und für diese Menschen ist tatsächlich bei der siebten Posaune das Geheimnis Gottes erfüllt. Das heißt, es dreht sich nur um Jesus Christus, um den Glaube, um in den Himmel kommen, um gerettet werden, ums Evangelium, um die Entrückung, aber auch um die Gottseligkeit, um alles, was mit dem Evangelium zu tun hat. Wir sehen das nachher, wenn wir Offenbarung 11, 15 sehen. Dort bündelt sich alles. Römer 11, 25. Der nächste Punkt vom Geheimnis. Also ihr seht, das Geheimnis Gottes setzt sich aus lauter Mosaiksteinen zusammen und gibt ein großes Bild. Offenbarung 11, 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so ganz Israel gerettet wird. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, dass bei der Vollzahl der Heide praktisch, wenn die Heide gerettet werden, bei der Entrückung, wenn der letzte Heide gerettet ist, sich Gott dann wieder Israel zuwendet und die rettet. Das gehört auch zu diesem Geheimnis. Also wir sehen, das hat alles nur mit dem Evangelium zu tun. Offenbarung 1, 20. Haben wir ja schon studiert. Da heißt es, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel oder Boten der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Das heißt, die Gemeinde selber ist ein Geheimnis. Und auch, dass wir Gemeinde von Gott her durchgebracht wird. Wie Gott immer wieder letztendlich Boote gibt, die Gemeinde durchbringen. Das ist ein Geheimnis. Das gehört auch zu diesem Geheimnis. Kolosser 1, 26. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist überhaupt keine Frage. Die Bibel sagt ganz klar, dieses Geheimnis Gottes ist Christus. Es ist das Heil in Christus, das Evangelium. Es ist die Frage, dass man in den Himmel kommt. Es ist der Wandel als Gläubiger. Es ist alles das, was mit Gläubigem zu tun hat. Es ist die Gemeinde Jesu Christi ihr Geheimnis. Und es ist die Entrückung ihr Geheimnis. Das heißt, sie sagt praktisch, alles, was mit der gesamten Gemeinde von der Geburt, praktisch von der Ausgießung des Heiligen Geistes, bis zu der Wegnahme des Heiligen Geistes, das heißt Entrückung, zu tun hat, ist Geheimnis. Und wenn die Bibel jetzt sagt, hier in Offenbarung 10, 6 und 7, das Geheimnis Gottes ist vollendet und aus dem Grund hört die Zeit auf. Dann bedeutet es ganz praktisch, dass bei der siebten Posaune die Gemeindezeit abgeschlossen ist und die Zeit der Gemeinde endet und dort auch die Entrückung ist. Aber ich werde das 100% beweisen in Offenbarung 11, 15, wenn Gott Gnade gibt. Weil dort ist noch klarer geschrieben, dass dort die Entrückung ist. Aber sagt hier ganz klar, wenn der siebte Engel posaunt, das Geheimnis vorbei. Wir haben jetzt gesehen, das Geheimnis Gottes bezieht sich absolut als Regel ohne Ausnahme auf Christus und das Heil und die Gemeinde, auf sein Haupt und auf den Leib. Das heißt, auf die Gemeinde. Praktisch aufs Heil. Das Haupt, er und sein Leib, auf die zwei Dinge. Und zwar, ich denke einfach, das ist wichtig. Vielleicht nur eine Warnung. 1. Korinther 13, 2. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Selbst wenn ich alle Geheimnisse wüsste. Das wäre übrigens bei Erkenntnis bloß Wissen, nicht Erkenntnis, nicht Bibelwissen, sondern also praktisch Wissen im Sinne von Information. Das heißt aber, selbst wenn ich alle Geheimnisse begreifen würde, nützt mir das nicht. Ich brauche Christus, brauche ihn. Also, das haben wir festgestellt. Das Geheimnis Gottes ist zur Zeit der siebten Posaune vollendet. Das heißt, dort erfüllen sich alle diese Geheimnisse. Und diese Geheimnisse alle beziehen sich nur auf eine einzige Tatsache auf Christus und sein Heil. Das heißt, Gott bezeichnet eigentlich nichts anderes mit Geheimnis. Interessant. Er sagt nicht das Geheimnis der Endzeit, er sagt nicht das Geheimnis der Volksgeschichte, er sagt nicht das Geheimnis des Volkes Israel, sondern er bezieht es immer aufs Heil. Das war das Geheimnis. Und das ist vorbei. Der siebte Posaune. Ich lese nochmal die Stelle, dass uns ganz klar ist. Es wird keine Zeit mehr sein, keine Chronologie, also nichts mehr, was mir in der Zeit verstehe, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels. Wenn er an die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie es seinen Knechten, den Propheten, als Evangelium, das heißt als Heilsbotschaft verkündigt hat. Das heißt, es ist Evangelium, nichts anderes. Und dann ist Evangelium vollendet. Jetzt sind wir uns einig, wann ist Evangelium im tiefsten Sinne des Wortes vollendet? Wenn letztendlich für den Leib Jesu Christi die Posaune erscheint, dann ist das Evangelium, was für unser Evangelium steht, vollendet. Und dann wendet sich Gott im zweiten Schritt nicht mehr für die Erstlinge, nicht mehr für dieses Geheimnis, wendet sich Gott im zweiten Schritt wieder, wie vorher, wie vor dem Geheimnis, sein Volk Israel zu. Aber hier haben wir eindeutig bei der Bibelstelle das Evangelium gemeint. Das Evangelium von Christus und von seiner Gemeinde. Und die ist vollendet. Das heißt, bei der siebten Posaune ist es für die Gemeinde vorbei. Das ist Unterdrückung. Ich möchte aber etwas betonen, dass es eine teuflische Nachahmung gibt. 2. Thessalonicher 2,7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Jetzt haben wir es. Und zwar, so wie es praktisch einen Erlöser gibt, Jesus Christus, der zum göttlichen Geheimnis gehört, gibt es ein teuflisches Geheimnis, nämlich der Gesetzlose, nämlich der Antichrist, der falsche Christus. Und so wie der Glaube letztendlich das Element der Gläubigen ist, so gibt es auch ein Geheimnis, was das Element der Gesetzlose ist, des Antichristen, nämlich die Gesetzlosigkeit. Das sagt hier ganz klar, das teuflische Geheimnis ist der Antichrist und das teuflische Geheimnis ist statt Glaube Gesetzlosigkeit. Das ist genau das, was man heute sehen. Wir sehen, wie der Antichrist vorbereitet wird, wie die Welt immer gesetzloser wird und vorbereitet wird für diesen Gewaltherrscher, der die Menschen mit in die Hölle reißen wird. Das Nächste, wenn wir das uns in Ruhe angucken, dann sagt Offenbarung 17, Vers 15. Das ist jetzt schon mittendrin in den letzten Texten. Halt, Entschuldigung, 17, 5, bin verrutscht. Und auf ihr war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und so wie die Gemeinde Jesu ein Geheimnis ist, so ist wiederum der Gegenpol, die Hure Babylon, das teuflische Geheimnis. Also nochmals, das himmlische Geheimnis ist Christus, das himmlische Geheimnis ist Errettung durch Glaube, und das himmlische Geheimnis ist die Gemeinde Jesu, das ist der geheimnisvolle Leib Jesu Christi. Und das teuflische Geheimnis ist der Antichrist, der falsche Christus. Das teuflische Geheimnis ist statt Glaube Gesetzlosigkeit und das teuflische Geheimnis ist statt der echten Gemeinde die unechte, die Hure Babylon. Das ist eine genaue Gegenüberstellung. Und das sind die Geheimnisse, die in der Schrift eine Rolle spielen im Neuen Testament. Geheimnisse Gottes, Christus, der Glaube und die Gemeinde. Und das Geheimnis des Teufels praktisch der Antichrist, Gesetzlosigkeit und der falsche Prophet. Die steht sich gegenüber. Also sagt hier die Bibel glasklar, ist für mich außer Zweifel, dass bei der siebten Posaune das Geheimnis Gottes, das Evangelium, abgeschlossen ist. Das ist rum, das ist vorbei. Und dann wendet sich Gott wieder Israel zu. Das sieht man dann sogar in Offenbarung 11. Wenn die siebte Posaune nämlich ausgeposaunt hat, siehst du das sogar noch in Bildersprache, glasklar. Da kommt nämlich, kommen Zeichen, Wunder, da kommt die Bundeslade, da kommt Israel, kommt der alte Bund zurück. Schon nicht abgeschlossen. Für Israel fehlt nur ein paar Dinge. Sie hat bisher noch nicht unter Christus im tausendjährigen Reich regiert. Das wird alles kommen. Die Bundesverheißung ist noch nicht vorbei. Aber für die Gemeinde bedeutet das, wenn die siebte Posaune erschallt, ist rum. Dann ist aus. Dann ist abgeschlossen. Dann ist unsere Entrückung. Das heißt, bei der siebten Posaune, bei Offenbarung 11, 15, muss die Entrückung sein. Wir können sie aber nicht berechnen, weil die sieben Donner alles so einebnet, dass du keine Chance hast. Gott will auch nicht, dass wir es wissen. Aber er will, dass wir wissen, zu welchem heilsgeschichtlichen Zeitpunkt die Entrückung ist, nämlich vor den Sonnenschalengerichten. Das ist von letzter Bedeutung. Gut. Offenbarung 10, Vers 8 bis 11. Dort sieht man jetzt, er sagt, diese Botschaft, die er hier hat, die wird praktisch wie Honig sein. Wenn du vorher gesehen hast, das Wort Gottes der Honig, ich lese zu Psalm 119, 103. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Wenn man jetzt alle anderen symbolischen Stellen zusammen sieht, dann sieht man, dass die Bibel das Wort Honig fürs Wort Gottes benutzt. Das heißt hier, letztendlich sagt er, es wird durchs Wort Gottes praktisch dieses ganze Geheimnis, dieser ganze Ablauf wird durchs Wort Gottes letztendlich geoffenbart werden. Wenn er Honig studieren wollt, ich habe es lediglich nur als Information drauf. Israel war das Land, wo Milch und Honig fließt. Wir bekommen Speise aus dem Fels, und der Fels ist Christus, und wir saugen den Honig heraus. Er offenbart uns sein Wort, das ist genau das, was bei dem als Jünger passiert ist. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Er gibt uns die Speise aus dem Wort Gottes. 1. Samuel 14 sagt, dann bekommt man leuchtende Augen. Psalm 81 sagt, dann werdet ihr gesättigt, und zwar mit den Gütern des Hauses Gottes. An der Stelle möchte ich lesen, Hohelied 5,1, das ist das Verhältnis zwischen Bräutigam und Braut, wo der Honig auch wieder eine Rolle spielt, wo es heißt, ich komme zu meinem Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, ich esse meine Wabe samt meinem Honig, ich trinke meinen Wein samt meiner Milch, esset meine Freunde, trinkt und werdet trunken, ihr Geliebten. Da sieht er, dass die Gemeinde von seinen Gütern lebt, es ist alles sein, und unter anderem der Honig, das Wort Gottes, unter anderem der Wein, der Heilige Geist, das sind alles diese Bilder. Das heißt, hier haben wir wieder eine Volloffenbarung, wo er sagt, durchs Wort Gottes wird geoffenbart. Letztendlich. Und hier, wenn man sieht, er sagt, es ist bitter im Bauch. Das heißt, fürs Fleisch ist es unangenehm. Und jetzt sagt er, und du musst predigen über Völker, Heide, Sprache und Könige. Das steht im Griechischen das Wort Glossa, das wird sich mit Zunge übersetzt. Zunge und Sprache ist das Gleiche. Das heißt, er sagt hier, es muss weltweit verkündigt werden. Das ist auch der Grund, warum letztendlich die Weltmission noch läuft. Weil es verkündigt werden muss, genau diese Botschaft. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, dann sehen wir ganz klar, bevor es zur Entrückung kommt, bevor es zu diesen Geschehnissen, die ja sehr geheimnisvoll sind, die Offenbarung 11, 15 bis 18 kommt, bevor es auch in den Teil davor kommt von den zwei Zeugen, bevor der Vorhof hinausgeworfen wird, bevor das Gericht über die Gemeinde nochmals ergeht, sagt Gott hier durch den Johannes und lässt es verkündigen, und zwar so, dass es im Munde süß ist. Für den, der Ohren hat zu hören, wer das Wort Gottes hören will, für den ist es süß. Für den aber, der nicht hören will, der vom Bauch geprägt ist, so wie Philipper 3,20 sagt, dessen Gott der Bauch ist, der nicht Gott will, sondern das Fleisch, für den ist diese Botschaft bitter. Weil sie bedeutet, dass es keine Chance für ihn gibt, in den Himmel zu kommen, außerhalb von Christus. Und jetzt zeigt er nochmal diesen starken Engel mit der Wolke begleitet, die Gegenwart Gottes nur in Christus. Dort, wo Christus ist, ist der Heilige Geist. Dann zeigt er der Regenbogen, universelles Heilsangebot. Dann sagt er, dass er das Angesicht Gottes ist, wo man die Gerechtigkeit Gottes erfährt, wo man mit Gott versöhnt wird. So wie der Jakob am Jabok sagt, ich habe Gott vor Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und dann zeigt er, wie seine Füße stehen. Einmal auf dem Völkermeer, das andere Mal auf der Erde. Völkermeer für die Heide, Erde für Israel. Dass er beide richten wird. Und entweder man bekommt den Löwe von Juda im Gericht oder man bekommt das Lamm Gottes, das hier das Angesicht Gottes widerspiegelt. Und dann zeigt er, dass das alles endzeitlich ablaufen wird, dass aber durch sieben Donner nicht berechnet werden kann, wenn wir die sieben Donner nicht wissen. Sie sind uns verborgen. Und dann wird geoffenbart, dass letztendlich es keine Zeit mehr geben wird, dass das Geheimnis Gottes, dieses Evangelium, das hier am Anfang nochmal gezeigt wird, die Erlösung, dass die abgeschlossen wird bei der siebten Posaune. Und er betont nochmals am Schluss, du musst es predigen. Für die, die Ohren haben zu hören, ist das Wort Gottes süß. Für die, der Mund Gottes hören, ist es süß. Für den, der vom Bauch gesteuert wird, ist es gräuliches Gericht. Und bedeutet letztendlich auch, ich sag so, die Verdammnis. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Abschnitt gesehen, wo Gott nochmals, es ist wie ein letzter Gnaderuf an diese Menschheit, dass wenn ein Mensch sich nicht bekehrt, dass es keine andere Chance gibt, dass es keine Chance gibt, in den Himmel zu kommen, dass man nur durch Jesus Christus in den Himmel kommt, dass alle anderen Religionen in die Hölle führen, dass auch aller Humanismus, alles Menschliche in die Hölle führt, dass wir verlorene Sünder sind, die nur gerettet werden können durch das Blut Jesu Christi. Das ist nochmal der eindringliche Appell hier. Und Gott in seiner Gnade setzt es nochmal vor die Entrückung. Warum? Weil mit der Entrückung die Tür zu Gott. Er setzt nochmal eindrücklich vor und zeigt nochmal universell, was das für alle Menschen heißt. Universelles Heilsangebot, entweder oder. In der Offenbarung 11 zeigt er, was für die Gemeinde heißt. Dass ein Drittel nicht echt, sich als nicht echt erweisen wird im Lauf von dieser Periode. Das ist auch brutal. Muss ich einfach sehen. Aber was ganz wichtig ist, Gott bringt nochmal den Ruf. Und es geht auch nicht um Frömmigkeitsstile in der Endzeit. Sondern es wird in der Endzeit nur um diese Frage gehen. Darum bringt sie Gott so stark. Wir werden den Kampf haben. Wir werden den Kampf haben, dass wir betonen, selbst wenn man unsere Versammlung schließt oder wenn man Gemeinde verfolgt, es muss trotzdem klar sein, es gibt keinen anderen Weg. Nur auf eure Person ist die Wolke, die Shechina, die Wolke und Feuersäule, auf der Person Jesu. Nur in einer Person kann jeder Mensch gerettet werden. Nur in einer Person kriege ich das Angesicht Gottes zugewandt, das heißt Gnade. Gott wird auch diese Erde durch eine Person richten, an ihm scheidet sich die Geister. Ich bekomme den Löwe von Juda oder das Lamm Gottes, eins von beidem, sonst nichts. Und das lässt uns verkündigen. Und diese Botschaft ist jedem, der sie hören will, Honig, süß, macht die Augen leuchten, gibt Kraft, gibt Speise. Jedem, der sie nicht hören will, der bauchorientiert ist, für den ist es Gericht, Gräuel und bedeutet die Verdammnis. Und das betont Gott nochmals, bevor wir zum Drama der Gemeinde kommen. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du dein Wort zwar oft symbolisch und auch oft versteckt, aber doch für die Gläubigen deutlich sichtbar klar machst, dass du allein der Einzige bist, dass es ohne dich kein Heil, keine Erlösung und keine Rettung und kein Himmel und überhaupt nichts gibt. Dass du die einzige Offenbarung bist, des unsichtbare, lebendige Gottes, deines Vaters, mit dem du wesensgleich bist und den du uns geoffenbart hast. Und dass du der alleinige Erlöser bist, der du uns erlöst hast mit dem kostbaren und teuren Blut, der du wirklich auferstanden bist, in den Himmel zurückgefahren bist und der du uns der Geistersohnschaft gegeben hast. Und lass uns diese Botschaft ins Herz hineinbrennen, je weiter die Endzeit vorwärts kommt, je mehr der Antichrist alles vorbereitet, dass es auf seine Seite kippt. Je mehr der Antichrist versucht, alles auf seine Seite zu ziehen, bevor diese geistlichen Kräfte übermächtig werden. Gib uns einfach Gnade und lass uns diese Botschaft bewahren in unserem Herzen, dass wir klar bleiben, dass wir bereit sind, dass wir standhaft überwinden können bis zur siebten Posaune. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.